Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Auch 2023 wird auf der Challenger Tour weitergespielt und auf den Kanaren gab es schon als erste Turnier einer Drei-Turniere-Serie in Teneriffa. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, dieses Mal powered by Chip and Charge. Es ist der Inhalt der gleiche geblieben, allerdings haben wir die Feeds jetzt zusammengeführt. Ihr hört jetzt jede Chip and Charge-Folge und jede Challenger-Corner-Folge auf einem Feed. Ihr braucht keine zwei Feeds mehr zu abonnieren. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei, der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, für alle die, die uns vielleicht noch nicht gehört haben mit der Challenger Corner, sollten wir vielleicht noch ein ganz kleines bisschen erklären. TennisTourTalk.com war, ist eine Seite eigentlich für die Touren unterhalb der ATP-Tour.
Ja, das war mal so die ursprüngliche Planung tatsächlich. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren schon wieder relativiert und ist dadurch auch sehr größer geworden. Das heißt, wir haben eigentlich über alle Turniere berichtet, von Grand Slams bis runter zu der ITF World Tennis Tour. Das war aber natürlich so die Besonderheit, dass wir eben auch einen besonderen Fokus auf die Challenger-Turniere und ITF-Turniere gelegt haben. Im Moment gerade sind wir gerade so ein bisschen im Relaunch, wird jetzt aber wahrscheinlich dann spätestens im Frühling dieses Jahres dann wieder losgehen und auf jeden Fall mit Fokus weiterhin auf diese Turnierserien Challenger ITF.
Florian ist halt ein großer Kenner der Challenger- und ITF-Szene und deswegen haben wir die Challenger Corner gegründet mit dem Hinweis, wir wollen dann auch die Spieler unterhalb der Tour dann interviewen. Dann sind da zwischendurch in den letzten Jahren häufiger mal ein paar Juwelen-Interviews dabei gewesen, wie zum Beispiel Jannik Sinners erstes Interview. Und Jiří Lehecka hatten wir zum Beispiel letztes Jahr im Interview und der hat dann bei den Australian Open groß aufgespielt. Also es sind immer dann wieder so ein paar Treffer dabei, wo man sagt, jo, die habt ihr als erste bei der Challenger Corner gehört.
Ganz genau, also unsere berühmte Rubrik You Heard Him Here First. Ja, genau. So haben wir das immer zusammengefasst und hoffen dann natürlich auch immer wieder, dass wir den einen oder anderen Jungstar, der dann vielleicht in den nächsten Jahren den großen Durchbruch auf der großen Ebene der Tour finden wird, dann hier eben auch schon im Interview hatten. Wir hatten auch Carlos Alcaraz und sowas.
Genau.
Also war einiges dabei gewesen, ja.
Absolut. Wir haben in der letzten Woche ein Turnier gehabt, eine Drei-Turnier-Serie in Teneriffa. Das ist während der Pandemie so ein kleines bisschen aufgekommen, dass sich Turniere dann auch an einem Ort konzentrieren und dann hintereinander wegspielen. Wir hören das auch gleich im Interview nochmal, dass du mit jemandem darüber gesprochen hast, mit Sebastian Ofner. Aber dieses Turnier war letzte Woche in Teneriffa. Das gibt es auch noch nicht so häufig oder so lange, dieses Turnier, oder?
Nee, genau. Also es war, jetzt muss ich wieder überlegen, wir sind ja gerade am Anfang 2023. Wir hatten quasi eine Pause 2022. Das heißt, 2021 war zum ersten Mal ein Challenger-Turnier auf Tenerife in Kombination Back-to-Back mit einem WTA 250er-Turnier. Und dieses WTA-Turnier hat dann jetzt nicht mehr stattgefunden. Dafür hat man sich entschlossen, einen dreiwöchigen Challenger-Swing durchzuführen mit einer Woche Pause. Man hat also begonnen jetzt in Mitte Januar mit einem 100er-Turnier und hat jetzt eine Woche Pause gehabt. Und jetzt in dieser Woche, wo wir es quasi aufnehmen, findet das der zweite Teil der Turnierserie statt und nächste Woche dann der dritte und letzte Teil dieser Turnierserie.
Und beim ersten Teil warst du und dieses Turnier fand letzte Woche statt, war eine gute Besetzung. Radu Albot war hier an 1 gesetzt, Francesco Passaro an 2. Also waren ein paar sehr, sehr interessante Namen dabei, unter anderem auch ein deutscher Spieler und das war Lukas Gerch. Lukas Gerch ist 28 Jahre alt und den habt ihr vielleicht noch nicht so häufig gehört bzw. gelesen, diesen Namen. Und dafür sind wir ja da, hier bei der Challenger Corner. Und Florian hat mit Lukas Gerch gesprochen nach seinem Quali-Match gegen Jannik Mertens. Das war in der ersten Quali-Runde und das Interview, das hört ihr hier ungefähr 14 Minuten, das hört ihr jetzt hier.
Ja, perfekt. Dann erstmal natürlich Glückwunsch zu einem erfolgreichen Start in das Turnier und nachträglich vielleicht noch ein frohes neues Jahr.
Ja, danke schön. Danke.
Wie hat, was hat heute den Unterschied vielleicht ausgemacht in dem Match?
Ich glaube, ein bisschen die Routine. Jannik war ja auch Profi. Ich glaube, er hat jetzt, ich weiß nicht, ob er aufgehört hat, aber er hat dieses Jahr auch noch nicht gespielt. Mhm. Ich glaube, im November war sein letztes Match. auf dem Niveau. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen gemerkt, in den engen Situationen war er sich nicht ganz sicher, irgendwie, was er spielen wollte. Und ich glaube, das war dann der Unterschied. Also es war auch das Resultat ist glatter, als das Match eigentlich war, würde ich sagen.
Okay. Wie würdest du deinen Tennis im Moment beschreiben? Bist du im Moment, glaube ich, ganz zufrieden, oder?
Ja, habe ich schon. Jetzt war schwierig für mich, ja. Erstes Mal draußen auch. Ich war letzte Woche in der Halle. Das ist immer nicht leicht, aber generell fühle ich mich sehr wohl auf dem Platz. Habe was, für mich mental wohl und einfach habe Spaß am Spielen und das macht sehr viel Laune.
Vielleicht kannst du ein bisschen, ich glaube, für die meisten Tennisfans ist wahrscheinlich der Name nicht ganz so bekannt. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen und ein bisschen was über deine Tenniskarriere auch erzählen.
Ich komme aus Berlin ursprünglich. Meine Eltern haben eine Konditorei, da bin ich groß geworden und habe immer Tennis geliebt, viel Tennis gespielt mit meinem Bruder zusammen und hatte aber eigentlich das professionelle Spielen nicht so vor Augen. Also ich habe schon an den Traum gedacht, aber es war jetzt nicht so dieses Arbeiten dahin. Also ich habe einfach mal gespielt, weil ich Spaß hatte und auch viel gespielt, auch Turniere und so weiter. Aber ich würde sagen, so mit 17, 18 hatte ich noch nicht das Niveau, auf die Tour zu gehen. War auch mental oder vom Körper, vom Kopf her einfach noch nicht da, hart zu arbeiten und so weiter und so fort. Und dann bin ich ans College gegangen nach dem Abi.
Welches College war das?
Oklahoma State. Und da habe ich mit sehr guten Leuten trainieren können. Das professionelle Arbeiten kennengelernt und lieben gelernt. Ja. Habe dann halt gemerkt, dass mein Spiel sehr unangenehm ist für viele Spieler. Habe viele Matches gewonnen, wo ich reingegangen bin, wo ich mir jetzt nicht viel ausgemalt habe. Ja. Und dann habe ich gesagt und gesehen, dass es halt funktioniert gegen viele. Und dann im dritten Jahr im College habe ich dann überlegt, okay, nach dem College, wenn ich meinen Bachelor habe, will ich gerne professionell spielen. Und habe da dann angefangen, wirklich fokussiert daran auch zu arbeiten und mich darauf vorzubereiten. Und das war 2017, war ich dann fertig. Also Dezember 2017. Und da habe ich 2018 angefangen. Und es war schwierig am Anfang, kann ich nicht anders sagen. Ja. Ich habe mich oft qualifiziert und oft erste Runde verloren. Mhm. Immer wenn es um die Punkte dann ging im Endeffekt, wurde ich nervös und habe lange gebraucht, um da so ein bisschen einen Durchbruch zu schaffen. Es war dann im September 2018, wo ich schon überlegt hatte, jetzt nicht aufzuhören, aber der Gedanke kam schon, ja, weil ich irgendwie, ich hatte glaube ich 2 Punkte zu dem Zeitpunkt nach 8 Monaten und hatte irgendwie nicht gesehen, dass ich da jetzt weiterkomme und bin dann aber nach Rumänien und habe da meinen ersten Future-Titel aus der Quali geholt. Und da war dann so ein bisschen der Knoten geplatzt und dann habe ich mich viel befreiter gespielt, dann auch gleich ein Halbfinale weiter. Habe ich, glaube ich, das Ende des Jahres so um die 700 beendet. Und dann hat sich so weiterentwickelt. Ich bin nach Wetzlar gezogen, in Gießen. Ich trainiere in Wetzlar beim Jochen Müller. Und das war dann im Sommer. Und bin ja immer noch und fühle mich da sehr wohl. Und dann haben wir uns halt weiter durchgearbeitet durch die Future Tour. Das hat ein bisschen gedauert. Mit Corona war natürlich für alle schwierig, für mich auch. Ich stand auf 450, glaube ich, konnte mich dann aber nicht wirklich weiter bewegen. Challenger Tour bin ich nicht raufgekommen. Und Future waren wahnsinnig besetzt, weil es halt wenige gab. Ja, von daher war ich dann so anderthalb Jahre auf einem Punkt ungefähr. Und dann Anfang letzten Jahres hat es dann nochmal, habe ich mich dann auch auf der Future Tour durchgesetzt. Dann gab es wieder mehr Turniere. Dann bin ich Stück für Stück auf die Challenger Tour. Und da habe ich dann Ende des Jahres so echt gut gespielt auf der Challenger Tour. Habe da Viertelfinals, ein Finale gespielt im Sommer. Mich immer wohler gefühlt, auf dem Level einfach zu spielen, gegen die Jungs. Und jetzt würde ich sagen, bin ich ganz gut angekommen auf der Challenger Tour.
Sehen wir ähnlich, glaube ich.
Ja.
Nochmal kurz auf das auf die College-Zeit zurückzukommen. Erstmal Bachelor abgeschlossen.
Ja.
Okay, Gratulation. Ja. Was hast du studiert?
Wirtschaftsingenieur. Mein Bruder hat das auch studiert in Deutschland und mir hat Mathe immer Spaß gemacht. Und sehr, sehr viel Mathe, Statistik. Und meinen Eltern war es auch wichtig, dass ich was Anständiges mache. Das machen ja die meisten, ne? Ist auch super. Aber meine Uni war auch ganz gut im Engineering-Bereich und das habe ich da 4,5 Jahre beendet.
dieses Modell des talentierten deutschen Tennisspielers, der in die USA geht und dort College-Tennis spielt und dann zurückkommt, auf die Tour kommt, das scheint sich jetzt öfter mal schon herauskristallisiert zu haben.
Ja,
Was ist so die größte Problematik vielleicht, wenn man vom College-Tennis kommt, dann diesen steinigen Weg der ITF-Tour dann eben durchzugehen erstmal?
Man muss dafür bereit sein, dass sehr viele sehr gut Tennis spielen können. Mhm. Ich glaube, am College verliert man vielleicht ein bisschen, gerade wenn man an einer großen Universität ist. Da wird einem sehr, man bekommt Interviews, man wird auch angeschaut und Leute kommen und supporten einen. Mhm. Und es war schon eine sehr schöne Atmosphäre. Und dann weiß ich noch ganz genau, 2018, Sharm el-Sheikh im Januar. Mhm. Ich gucke mir die Vorwoche Finale an, da sitzt halt zwei, drei Leute, der Trainer und die Spieler spielen da auf einem extrem hohen Niveau. Mhm. Und man kommt sich dann auf einmal wie ein kleiner Fisch vor im großen Becken. Die Jungs spielen noch befreiter, am College sind sie gerade in der Saison sind alle sehr angespannt. Mhm. Das hat ihm jetzt zugute getan, weil ich so ein ekliges Spiel hatte. Aber auf der Future Tour schon habe ich gemerkt, das geht halt nicht. Ne? Wenn man da zu defensiv, zu passiv wird, dann spielen halt die guten Jungs einen immer weg.
Mhm.
Und das war. Und und man verliert deutlich mehr. Am College gewinnt man relativ viel, wenn man gut spielt. Hat viele Siege so und dann auch wenn man verliert, aber das Team gewinnt, fühlt man sich auch wohl, fühlt man sich auch gut. Und dann kommt man auf die Tour und eigentlich jede Woche kann man ja fast sagen, geht man da eigentlich mit einer Niederlage raus.
Hm.
Oder 95 oder wie viel Prozent auch immer. Dafür muss man bereit sein, ja, und die wegstecken können.
Wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben? Du bist ein Lefty, das ist ja schon mal etwas, wahrscheinlich nicht die Mehrheit, das ist ja schon mal, kann ja schon mal ganz tricky sein.
Ja.
Wie würdest du es beschreiben?
Ich weiß, meine Grundauslage ist eher defensiv. Ich habe mein ganzes Leben lang die defensive Position eingesetzt. Ich fühle mich da auch eigentlich wohl, unangenehm zu spielen, die Gegner noch einen Ball spielen zu lassen, dann halt, wenn sie vorkommen, die dann zu passieren. Aber wir arbeiten, seitdem ich eigentlich bei Jochen Müller bin, arbeiten wir an der offensiven Sache, ans saubere Schlagen, offensivere Schlagen. Und das will ich halt immer weiter ausbauen, dass ich das dann halt im Mix gut kann. Ja, dass ich sozusagen sehr ein ausgeglichener Spieler bin und den Gegner auch unter Druck setzen kann, ja, in engen Situationen, wenn er sich nicht wohlfühlt und erstmal nur reinspielen möchte, dass ich da halt die Offensive gehe. Ich gehe ganz gerne ans Netz vor, das war auch schon am College so. Damals hatte ich noch nicht die Mittel, um vorzukommen. Das bauen wir immer weiter mit ein. Und so ein Allrounder ist mein Zielbild.
Okay, und das heißt wahrscheinlich auch dann eher ein bisschen die schnelleren Belege? So ein Hartplatz ist dann etwas, was dir ganz gut gefallen würde,
ja,
auch aus den USA wahrscheinlich gängig?
Ja, aus den USA. Ich spiele gerne noch auf Sand. Mhm. Ich habe halt auch ziemlich viel Spin in der Vorhand.
Mhm.
Gerade so ein bisschen schnelleren Sand mag ich schon sehr. Ich rutsche auch gerne und da kann ich das defensive Spiel noch mehr machen. Aber Hartplatz, weil es nicht zu schnell und flach wird, mag ich es auch sehr, ja.
Das ist ganz interessant, weil wenn man das ja von außen betrachtet, sagt man ja gut, also die Profis, die können ja alle Tennis spielen. Wenn ihr so ein Training angeht, da geht es vielleicht weniger um die eigentliche Technik, die ihr vielleicht noch durchführen müsst, aber es geht eben vielleicht aber auch um Spielstile, es geht vielleicht auch um den mentalen Bereich, oder? Woran gearbeitet wird?
Ja, extrem. Also ich habe auch einen Mentaltrainer, mit dem ich mich regelmäßig treffe und da geht es, ich glaube, das machen jetzt auch wirklich die Mehrheit hier. Man muss seinen Weg gehen. Ja, man muss versuchen, Mittel zu finden. Manche spielen besser, wenn sie ein bisschen offensiver, aggressiver sind. Manche, ich bin eher so ein Typ, ein bisschen entspannter. Ich spiele besser, wenn ich mir gut zurede und eher doch aber ruhiger bin. Und dass ich halt den nächsten Punkt voll spielen kann. Und dann klar, Spielstil, extrem wichtig, die Taktik. Mhm. Wie will ich meinen Punkt aufbauen, wie will ich die gewinnen? Da hat jeder hier einen anderen Stil und es ist halt immer interessant, eigentlich, wenn man auf den Platz geht. Man muss halt schauen, wie sein Spielstil gegen den anderen klarkommt. Und man muss auch anpassen. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut, mich anpassen. Und also, wenn es nicht funktionieren sollte, mein A-Spiel. Von daher, bin ich da ganz erfolgreich momentan.
Das heißt, als Typ würdest du dich vielleicht auch eher so ein bisschen als ruhigeren beschreiben, auch wenn es um so eine Vorbereitung geht für auf so ein Match, das gehst du dann eher relaxed an, oder?
Ja, ich versuche schon. Also Warm-up bin ich wirklich sehr entspannt beim Hitten und so weiter. Ich versuche mal ein bisschen direkt vorm Match mich ein bisschen Tension reinzubekommen. Weil ich schon auch schon hatte, dass ich zu locker war. Von daher, ja, da versuche ich also ein bisschen, ein paar Sprints, Ansätze und so weiter. Aber generell, ja, im Kopf will ich immer entspannt sein eigentlich. Und ist mir auch, also es ist ja auch jetzt, hat sich im letzten Jahr sehr entwickelt. Ja, ich habe letztes Jahr auch angefangen, mal ein bisschen offensiver zu sein vom Gedanken her. Und hatte gemerkt, dass es mir geholfen hat, dass ich nicht zu entspannt bin und dann wäre ich auch negativ, kann ich auch negativ werden. Mhm. Aber es hat mir immer sehr viel Energie gekostet. Ja. Und dann habe ich sich das so halt weiterentwickelt zu jetzt, dass ich halt ruhig positiv in den Ballwechsel reingehen kann.
Jetzt ist das Spielerische das eine. Das andere ist, wenn man so ein Leben auf der Tour bestreiten muss, da braucht man in der Regel auch finanzielle Mittel dazu. Und das ist für viele sehr, sehr schwierig. Ja. Ich nehme an, du hast jetzt keine großartige Förderung seitens der Verbände oder irgendwas bekommen. Wie hat sich das ergeben, dass du, sage ich mal, auch finanziell den Weg beschreiten kannst?
Ich glaube, jetzt komme ich da ganz gut klar. Auf der Challenger-Tour wird ja Hotel bezahlt und das hilft extrem. Und das Preisgeld wurde jetzt auch angehoben mit den Ligaspielen zusammen. Also ich spiele in Deutschland, Frankreich und Italien. Da versuche ich mir, ja, habe ich mein Festgehalt sozusagen. Aber klar, als ich angefangen habe, war es sehr schwierig. Meine Eltern haben mich zum Glück sehr unterstützt. Die waren... ja, die haben mir extrem geholfen. Und ich hatte am Anfang ein paar kleine Sponsoren bei mir aus Berlin, die mich von klein auf kannten und das halt toll fanden, dass ich das probiert habe. Das war aber hauptsächlich das erste Jahr. Da haben sie mich immer ein bisschen finanziell unterstützt, hier und da. Ja, und dann ja, so mit 400-500, ich meine, dann ging es eigentlich immer ganz gut mit ein bisschen Hilfe von meinen Eltern. Vier Ligaspiele und ja, dann halt die Preisgelder im Endeffekt. Aber es ist schon hartes Brot. Ja. Da durch die Future Tour, das kostet schon sehr viel Geld. Klar, es gibt natürlich Ausnahmen, die da sehr schnell durchkommen, aber da können die Jungs auch sehr gutes Tennis spielen. Und ich finde es extrem hohes Niveau da. Jetzt auch gerade wieder zum Anfang, wenn man sich die Felder da bei den Future anguckt, das ist schon echt sehr hohes Niveau. Ja.
Die Liga, denke ich aber, du hast es auch zweimal erwähnt, spielt eine ziemlich wichtige Rolle, oder? Im Thema Finanzierung.
Die Liga tut sehr gut, ja. Muss ich auch mit einbauen. Da gibt es im Sommer deutsche Liga. Da habe ich letztes Jahr jetzt auch vier Wochen lang kein Turnier gespielt. Das werde ich ziemlich sicher auch wieder machen.
Du hast gespielt für?
Für Bad Homburg.
Für Bad Homburg.
Ja, letztes Jahr. Aber ich wechsle jetzt. Spiele nächstes Jahr für Rot-Weiß Köln.
Ah ja, okay.
Zweite Liga. Und ja, da werde ich mir, also da nehme ich mir dann auch die Zeit und will da auch gut performen. Weil es mir halt wichtig ist, mir macht es auch Spaß durchs College. Das ist wirklich eine schöne Zeit, immer spiele ich echt sehr gerne. Und das Finanzielle ist halt das, was womit man halt rechnen kann. Ne? Wenn man die spielt, dann hat man dann seinen festen Betrag, den man bekommt. Und damit kann man rechnen, alles, was hier auf der Challenger Tour passiert, ist halt... klar, wenn man gewinnt, ist auch gutes Geld, aber ich kann ja davon nicht ausgehen am Anfang des Jahres.
Super. Wünsche viel Erfolg. Vielen Dank.
Danke, danke.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai.
ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Lukas Gerch hat letztes Jahr einen ganz guten Sprung gemacht eigentlich in der Weltrangliste. So in die Top 300 rein. Er war, glaube ich, so knapp außerhalb der Top 500 und hat letztes Jahr eigentlich einen guten Lauf gehabt. Er hat unter anderem gegen Shang Yung Cheng gewonnen. Der hat sich dieses Jahr einen Namen gemacht, als er bei den Australian Open gegen Oscar Otte gewonnen hat. Kemmer Koppejans hat er auch besiegt. Er war in Prag bei einem Challenger im Finale. Er hat einen Überlingen, hat ein M15 gewonnen, ein ITF-Turnier. Das ist schon ein gutes Jahr für ihn letztes Jahr gewesen.
Ja, und jetzt gemündet in einem Career High, nämlich aktuell die 281 der Welt, was sein bisher beste Platzierung in der Weltrangliste ist. Also das heißt, kontinuierlich sich weiter verbessert, hatte ja zwischenzeitlich dann mal die ein oder andere Pause da dazwischen. Dieses Turnier in Überlingen im letzten Sommer, was übrigens auch ein super schönes Turnier ist, direkt am Bodensee gelegen, das konnte er eben gewinnen. Das war der erste Titel nach ja, 3 Jahren, hat vorher noch mal ein ITF-Turnier gewonnen gehabt, 2019 in Kassel, das ja, größte ITF-Turnier, das in Deutschland eigentlich stattfindet, auf der Herrenebene zumindest. Und in Rumänien war er 2018 auch schon mal erfolgreich. Er ist ein insgesamter dritter Turniererfolg war das auf dem Pro Circuit. Und ja, war für mich auch eine erste persönliche Kontakt mit Lukas Gerch hier in Tenerife und war eine sehr entspannte Geschichte. Also haben uns da nach der Qualifikation, die er dort erfolgreich bestritten hat, kurz zusammengesetzt, haben uns da neben dem Platz gesetzt, auch ein kleines schattiges Plätzchen gesucht und insgesamt ein sehr, sehr sympathischer junger Mann, muss man sagen.
Er hat in der ersten Quali-Runde dann gegen Francesco Maestrelli verloren mit 6-8 im Tiebreak des dritten Satzes. Also war eine ganz, ganz enge Nummer. 6-4, 5-7, 6-7 hat er verloren. Sonst hätte er vielleicht sogar die zweite Runde erreichen können. Und dann hätte er gegen diesen Flavio Corbolli gespielt. Also Lukas Gerch, 28 Jahre alt. Vielleicht hört ihr in den nächsten Jahren nochmal. Ich hatte so sehr vor, Andreas Mies bei den Australian Open nach dem ganzen College-Tennis nochmal zu befragen, dass ich das jetzt sehr, sehr schade finde, dass ich das nicht gemacht habe. Ich hatte ihn fürs Viertelfinale angefragt. Hätte er da gewonnen, hätte ich das gemacht. Naja.
Ja, läuft ja vielleicht nicht weg, also ist ja noch nee. Da. Und,
ich sehe ihn ja am Wochenende auch wieder.
Ja, und Lukas Gerch im Übrigen gegen das Spiel gegen Maestrelli 2 Matchbälle gehabt. Also das war eine ganz, ganz enge Kiste. Und ja, schade. Wer weiß, vielleicht hat er da einen ganz guten Lauf gemacht.
Lukas Gerch, also jetzt nach seiner College-Karriere ist er mittendrin dabei und versucht nach oben zu kommen. Nach oben kommen möchte auch Lukas Neumeier. Lukas Neumeier ist ein österreichisches Talent. Und auch der war hier durch die Quali gekommen. Gegen Christian Campese hatte er gespielt, der zu dem Zeitpunkt ungerankt war, hatte kein großes Problem. Lukas Neumeier ist der Top-Talente aus Österreich, das müssen wir so sagen. Und da setzen die Österreicher auch viel Hoffnung in ihn. Und dieses Interview mit Lukas Neumeier, das hat Florian auch während dieser Woche in Teneriffa geführt. Und das hört ihr jetzt.
Ja, dann zuallererst Glückwunsch. Ich glaube, das war ein recht guter Auftakt in einem Turnier.
Danke, vielen Dank.
Du hast die Saison begonnen in Portugal. Mhm. Wie waren dort die ersten Eindrücke?
Ja, wie gesagt, ergebnistechnisch leider nicht gut. Aber das ist leider nur meine größte Schwäche, Indoor-Hardcourt. Fühle mich noch nicht so wohl, aber trotzdem jetzt Konzentration auf die nächsten Turniere. Und wenn es dann so wie im Training läuft, dann passt hoffentlich ein Match.
Tenerife kennst du, glaube ich, aus der Vorbereitung. Ich glaube, ihr habt hier auch im Winter trainiert, ist das richtig? Wie waren überhaupt hier ja, die ersten Eindrücke von der Insel und kanntest du die Kanaren überhaupt?
Ja, genau, wir waren im Dezember da. Mhm. Aber ich war schon öfter auf Urlaub da, also ist wunderschön. Ich glaube, ich war noch nie so auf so einem schönen Turnier wie da jetzt. Aber ja, wie gesagt, wir haben die Vorbereitung da gemacht, 4 Wochen lang. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht da in Tenerife und ich glaube, das waren die perfekten Bedingungen für ein richtig geiles Training. Und ja, wie gesagt, Training immer extrem gut gespielt. Und jetzt schauen, dass ich das umsetzen kann.
Wo hat der stattgefunden in Tenerife?
Wir waren da in Ateche, heißt es. Mhm. Also das ist, glaube ich, 20 Minuten von da. Mhm. Genau.
Und ich glaube, da war so eine ja, deutschsprachige Gang, die da unterwegs war, oder? Da waren ja einige, glaube ich, mit dabei. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie das ausgefallen ist?
Ja, genau. War natürlich auch deutschsprachige. Ich meine, es ist so eine kleine Akademie von Wien waren wir da. Mhm. Und da waren einige Spieler, die was Deutsch gesprochen haben, aber auch zum Beispiel der Shevchenko, der spielt ja da mit der Russe. Dennis Novak habe ich mit guten Spielern trainieren können.
Gibt es irgendwas Besonderes, woran du gearbeitet hast, wo du sagst, naja, also das sind jetzt ein paar Sachen, da muss ich vielleicht spezifisch noch mich verbessern?
Ich meine, spezifisch war eigentlich das Thema immer Aufschlag und Rückhand. Mhm. Aufschlag, damit er noch schneller wird, höheres Percentage. Und so vor die Baseline-Shots eigentlich auch noch Vorhand, Rückhand, dass die eben noch stabiler und noch schneller werden, weil auf je höherem Level man dann spielt, desto schneller werden immer die Schläge und weniger Fehler machen die Gegner. Also auf das habe ich eigentlich bei der Vorbereitung geachtet.
Du hast schon gesagt, Indoor-Hard ist vielleicht nicht so dein Ding, also du bist auf jeden Fall gerne wieder draußen, oder? Und wahrscheinlich präferierst du aber auch eher den Sand. Ist das, kann man das festhalten, wenn es darum geht, so einen Lieblingsbelag auszumachen?
Ja, der Sand ist eigentlich immer schon mein Lieblingsbelag gewesen. Ich glaube, ich habe früher immer nur dort trainiert, vielleicht wegen dem. Ja. Aber ich glaube, dass mein Spieler ziemlich gut dem Clay-Spiel ähnelt. Aber ja, ich habe letztes Jahr auf Hardcourt im freien Turnier gewonnen. Also ich fühle mich da eigentlich auch ganz, ganz wohl. Und ja.
Wie würdest du denn überhaupt deinen Spielstil beschreiben?
Ich würde sagen, ein aggressives Grundinnenspiel mit teilweise variantenreichem Spiel. Stärkster Schlag ist auf jeden Fall die Vorhand. Mhm. Und ich probiere eigentlich immer, dass ich der aktivere Spieler bin.
Variantenreich, es fällt so auf, dass irgendwie immer mehr Spieler versuchen, dann auch so Dropshots und so Sachen mit einzubauen. Würdest du sagen, es ist eine Entwicklung, die du auch so siehst?
Ja, genau. Ich meine, ich habe das eigentlich immer schon als Jugendlicher immer gemacht, dass ich immer oft im Stopp gespielt habe, vor allem das auf Sand nicht schlecht, auf Hardcore ist eh nicht wirklich gut. Und das habe ich eben versucht oder versuche ich noch ein bisschen beizuhalten. Weil natürlich hat es oft gute Top-10-Spieler so auch noch spielen. Aber ja.
Jetzt bist du ja noch ein ganz junger Spieler, hast die Juniorentour mehr oder weniger erst vor kurzem verlassen. Wie sind denn so die größten Herausforderungen, jetzt auf Seniors-Level zu agieren? Wo ist der große Unterschied immer zwischen Junioren und vielleicht den richtigen Profis, sage ich mal?
Ja, der Unterschied ist schon extrem, habe ich glaube ich im ersten Jahr gemerkt. Ich meine, das letzte Junior war ein Jahr, war extrem auf einem hohen Level, finde ich. Mhm. Aber dann, wenn du dann zu den Herren umsteigst, ich glaube, allein schon am Aufschlag oder teilweise steht er dann ein, weiß nicht, 30-Jähriger gegenüber und kein 18-Jähriger mehr. Ja. Das, da hat man dann schon mehr Respekt und so vor dem. Aber ich glaube auch, dass die Spieler jetzt auch noch viel schneller, konstanter, besseren Aufschlag und so haben. Also ich glaube, dass ich das. Das war schon ein sehr großer Unterschied für mich.
Vergleicht man sich noch ein bisschen mit der Zeit aus den Spielern, aus der Zeit mit den Spielern, mit denen man gemeinsam aufgewachsen ist? Ich weiß, du hast, glaube ich, gegen Dominik Stricker damals in Roland Garros gespielt, dass er dann den Titel gewonnen hat. Mhm. Schaut man da so ein bisschen, was sie natürlich auch machen und motiviert einen das natürlich dann auch, wenn man sagt, ja, der eine oder andere ist vielleicht schon einen Schritt weiter oder hat man da überhaupt gar keinen Blick mehr drauf?
Ja, auf jeden Fall. Vergleich, also schaut man schon auf die Spieler, mit denen man früher bei den Juniorenturniere gemeinsam die Zeit verbracht hat. Und da gibt es schon ein paar gute, mit denen ich ja gespielt habe, die was jetzt vielleicht 100 Ranking-Plätze noch vor mir stehen. Aber man muss natürlich trotzdem auf sich dann schauen.
Dein Trainer Günter Bresnik, der hat gesagt, du musst Geduld haben. Ist das etwas, was du auch tatsächlich dann auch aufbringen kannst? Oder ist dann schon manchmal auch, wenn man sagt, ja, ich möchte dann eigentlich schon ein bisschen weiter sein?
Ja, sicher mag man immer so schnell wie es geht nach oben gehen, aber das geht natürlich nicht. Ich bin trotzdem extrem zufrieden mit der Entwicklung, dass ich verletzungsfrei bin und trotzdem mein Level immer steigere. Aber ja, natürlich muss ich Geduld haben, weil, wie gesagt, im Training kann ich es teilweise schon richtig gut abrufen, das was ich mir vornehme. Und da muss ich mir halt in den Matches auch Zeit lassen und die gewisse Geduld haben, damit ich das dann auch so rüberbringe.
Das ist 2022 schon gesagt, so erstes Jahr auf Pro-Level. Wie fällt so das gesamte Resümee aus?
Ich meine, mein erstes Jahr war es nicht, ich habe schon mit den größeren Turnieren. Mhm. Ja, das, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, habe ich ziemlich gut erreicht. Ich wollte unbedingt einmal dann einen Future-Titel gewinnen. Mhm. Da habe ich dann 3 gewonnen. Und das Top-Ziel war eigentlich immer unter die Top 300, das habe ich auch geschafft. Also war es ein ziemlich zufriedenes Jahr. Und das ist jetzt Vergangenheit und jetzt schaue ich auf das Jahr 2023.
Gab es trotzdem bestimmte Highlights aus dem letzten Jahr, die dir noch ganz besonders im Gedächtnis sind?
Immer natürlich war dafür mein erster Future-Titel ein besonderes Highlight und dann würde ich sagen, in Salzburg, in meiner Heimat, habe ich meinen ersten Top 100-Spieler geschlagen und da das erste Viertelfinale beim Challenge erreicht. Aber ich habe auch die österreichischen Meisterschaften gewonnen, das was auch sehr stark war und ich glaube, in dem Zeitraum habe ich richtig gutes Tennis gespielt.
Jetzt sagst du, 2023 soll natürlich jetzt der Blick drauf gehen, ganz klar. Was sind so die Zielsetzungen? Und bist du auch jemand, der überhaupt auf so Sachen wie Weltranglistenpositionen und sowas schaut? Oder sagst du, das kommt von alleine? Wichtig ist eigentlich erstmal, sich gutes Tennis spielen.
Ja, natürlich muss man irgendwie dann auf die Rangliste auch schauen, weil das gibt im Endeffekt dann den, das Resümee vom Jahr ab. Aber als erster Linie mag ich schauen, dass ich gut spiele und ich mag jetzt nicht Matches gewinnen und nicht gut spielen. Ich mag auch aggressiv spielen und jetzt natürlich mehr am Challenger-Level bestreiten. Aber dann auch ein bisschen durchmischen mit Future. Und ja, aber Hauptziel wäre nach dem Jahr, dass ich mich wieder so circa unter die Top 200 bin oder so. Ich mag mir jetzt nicht ein zu großes Ziel machen. Wie gesagt, ich bin noch ziemlich junger. Aber ja, und dann halt verletzungsfrei bleiben. Und ja, mal schauen.
Du hast doch so ein bisschen Druck, also als junger Spieler von einer, ja, ich sage jetzt mal, doch ja schon größeren Tennisnation, die schon viele große Spieler hervorgebracht hat, wo man sagt, ah, der Lukas Neumeier, das ist vielleicht so der nächste Große, der da kommen kann. Spürt man da schon eine gewisse Last vielleicht? Oder Leichtigkeit?
Nein, ich würde nicht sagen, man spürt natürlich immer mit ein bisschen Druck, weil man mag ja das Level abrufen, was man kann. Aber ich probiere trotzdem im Kopf ziemlich frei zu spielen und machen wir jetzt nicht so ein Druck über das. Ich schaue lieber, dass ich mal bei solchen Spielern wie Dominic Thiem oder sowas abschaue. Ja. Oder andere Spieler, die was jetzt ziemlich gut sind bei uns in Österreich. Aber sonst, ich glaube, würde nicht sein, dass ich mir da einen gewissen Druck mache.
Mhm. Mit Dominic seid ihr in Kontakt oder wie läuft das?
Nein, ich meine, ich habe gegen Dominic einmal gespielt bei so einem Einladungsturnier während der Corona-Zeit. Aber sonst, wenn man sie jetzt sieht oder so, redet man schon, aber sonst nicht.
Aber es ist jetzt nicht, dass ihr unter dem Jahr oder sowas irgendwie. Nein. In Kontakt sein. Jetzt gab es für die Challenger-Tour in dem Jahr ja ein bisschen eine Aufwertung, was ja vielleicht euch auch zugute kommt in puncto Preisgeld, in puncto Weltranglistenpunkte. Wie siehst du die aktuelle Situation, gerade auch mit den Turnierserien der zweiten und dritten Kategorie vielleicht?
Ja, ich finde das sehr cool, vor allem für einen Spieler, für mich glaube ich, wenn es da mehr Challenger gibt, ich glaube, es kommen immer mehr in den Turnierkalender und dann immer verschiedene Kategorien jetzt. Und ja, ich finde das extrem cool und wie gesagt, da spielen eigentlich immer die richtig, vor allem die Turniere jetzt in Europa, die Challenger, ist das Level extrem hoch und ich glaube, nur so kann man sich dann auch verbessern.
Kannst du uns noch einen kurzen Fahrplan geben, so die nächsten Wochen? Ist jetzt hier ein Swing über 3 Wochen eigentlich im Endeffekt, sind 3 Turniere, bleibst du alle hier oder wie sieht schon der Schedule aus?
Ich spiele nur das erste jetzt, dann werde ich wieder 1-2 Wochen trainieren mal und dann werde ich auf Sand gehen, werde ich 3 25er Future in Antalya spielen und dann wie der Plan danach ausschaut, muss ich schauen, kommt da glaube ich drauf an, wie ich die nächsten Turniere jetzt bestreite.
Super, sage ich vielen Dank.
Danke.
Neumeier hat das Hauptfeld erreicht, hat dann gegen Marco Tongeliti verloren, hat sich 2022 innerhalb eines Jahres von außerhalb der Top 600 jetzt innerhalb die Top 300 gespielt. Sein Trainer ist Günther Bresnik. Was ich sehr lustig fand, war, als du gefragt hast, wie denn der Kontakt zu dem Team ist und nach der eher etwas schmutzigen Trennung von Thiem und Bresnik, habe ich so gedacht, ja, das wird wohl nicht so ganz dolle sein.
Ja, das ist ja so ein Klassiker in Österreich, ja, so das Team und das Team Bresnik, wenn man so will. Aber ich glaube, das wird auch ein bisschen zu viel reingetragen. Also die Spieler untereinander sehen das, glaube ich, eher ein bisschen entspannter und da ist dann zum größten Teil auch ein ganz gutes Verhältnis, glaube ich, zwischen denen auch weiterhin vorhanden. Und auch hier, wir haben bei Lukas Gerch gesagt, tolles Jahr gehabt. Das galt natürlich auch für Lukas Neumeier 2022, der 3 ITF-Turniere gewinnen konnte, unter anderem eben auch ein 25er-Turnier in Madrid und ist dann 2023, jetzt hat ein bisschen schwer in die Saison gestartet, hat da das Hallenturnier in Oeiras bestritten in Portugal und ist damit 2 Niederlagen eigentlich in die Saison gestartet und konnte jetzt also in Tenerife zum ersten Mal auch die ersten beiden Match-Siege feiern und das hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Und ja, du hast gesagt, die Österreicher, die halten große Stücke auf ihn und es gab ja auch, das kam im Interview auch raus, schon die eine oder andere Erfahrung, die er dort schon machen konnte, wo er dann auch ein bisschen ins größere Rampenlicht gekommen ist, wie zum Beispiel dem Turnier in Salzburg, wo er dann eben auch erste große Matcherfolge schon mal feiern konnte und da auch wirklich dann mal eine breite Öffentlichkeit hier dann auch auf ihn aufmerksam wurde. Ich konnte mich daran noch ganz gut erinnern, weil ich da eben auch vor Ort war und österreichische Medien dann natürlich schon vor Ort waren und dann auch sehr viel da engagiert waren, eine Stimme von ihm einzuholen. Also da war mächtig was los, um sozusagen. Und da war richtig gute Stimmung und ich glaube, das hat er richtig genossen und ist einer, der sich dann, glaube ich, auch auf den großen Courts ganz gut wohlfühlen wird, wenn es dann eben dann auch mal der Fokus tatsächlich auf ihn gerichtet ist. Geh fest davon aus, dass das einer ist, der auf jeden Fall in die Top 200 in dieser Saison auf jeden Fall kommen könnte, ja.
Und eins müssen wir, eine Information müssen wir noch nachtragen. Er hatte selber gesagt, na, ich habe 2022 den ersten Top 100 Spieler geschlagen. Da hat er den Namen nicht genannt. Das war Arthur Rinderknecht, den er besiegt hatte
letztes Jahr. Genau, das war also, genau, das war das in Salzburg. Ja. Genau der Fall. Und er hat noch gegen, jetzt muss mir kurz helfen, dann noch ein Match gewonnen. Und zwar, glaube ich, gegen Gilles Simon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen. Das waren so diese zwei Erfolge, die er hatte während dieses Turniers in Salzburg, wo eben so ein kleiner Hype tatsächlich so ein bisschen entstanden ist. Und ja, da sich wirklich sehr wohl geführt hat in diesem schon ein bisschen Hexenkessel auf Challenger-Ebene, kann man sagen. War eine richtig gute Atmosphäre damals in Salzburg.
Genau, in Salzburg gegen Gilles Simon 6-2-6-4 hat er damals gewonnen. Das kann ich dann noch nachtragen. Lukas Neumeier gehört zu der Generation, er ist 2002 geboren, die vielleicht in den nächsten Jahren das Tennis in Österreich dann auch so ein bisschen bereichern können, neben Dominic Thiem. Dann bei den Männern ein anderer Name, von dem sich die Österreicher vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen mehr dann auch erwartet hatten, der allerdings extremes Verletzungspech in den letzten Jahren hatte, das ist Sebastian Ofner. Und Sebastian Ofner, wenn ihr die Challenger Corner früher schon gehört habt, dann habt ihr ihn auch schon hier im Interview erlebt. In Madrid 2022 hat Florian das erste Mal mit ihm gesprochen. Und jetzt ein Dreivierteljahr später war dann in Teneriffa dann auch nochmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und das Interview mit Sebastian Ofner, das hört ihr hier.
Wie waren die ersten Wochen?
Die ersten Wochen waren eigentlich echt gut. Also ich habe eigentlich schon zwei gute Matches gespielt in Canberra. Leider eins davon knapp verloren. Jetzt in Australien, dritte Quali. War leider auch enges Match, was ein bisschen gegen mich gerannt ist. Aber die ersten zwei Wochen sind wieder ein bisschen für mich gerannt. Also das gleicht sich immer so ein bisschen aus. Wenn es dann in der dritten Quali-Runde passiert, ist natürlich ein bisschen bitter. Mhm. Aber es war eigentlich ein guter Start. Ja. Also so einen guten Start habe ich schon lange nicht mehr gehabt ins neue Jahr. Und von dem her, ja, bin schmerzfrei, kann voll spielen. Und jetzt schauen wir mal, was in dem Jahr noch möglich ist.
Das sind, glaube ich, schon mal sehr gute Nachrichten. Was hat dich jetzt dazu bewogen, auch die lange Reise eigentlich auf dich zu nehmen, jetzt Melbourne erst gespielt und jetzt hier nach Tenerife zu kommen?
Ja, also für mich war, also von Anfang an habe ich gesagt, die Saison will ich voll durchbeißen, vor allem wenn mein Körper haltet. Mhm. Und deswegen, ja, ich habe Dienstagstart angefragt. Also ich hoffe, dass ich Dienstagstart bekomme. Mhm. Und deswegen, ja, es war nicht ohne. Es war eine 25-Stunden Reise.
Wann bist du denn angekommen?
Ich bin gestern am Nachmittag in Teneriffa angekommen.
Okay.
Also von dem her, ich habe natürlich noch ein bisschen einen Jetlag, aber es hält sich in Grenzen. Und von dem her, ja, war das eigentlich jetzt so geplant. Und von dem her passt das ganz gut.
Lass uns so ein bisschen über das letzte Jahr vielleicht sprechen. Wir haben uns in Madrid getroffen, das war im April ungefähr, da hast du, glaube ich, gerade dein Comeback gegeben nach einer recht langen Verletzungspause, danach einen Titel auch gewonnen in Prag. Wie fällt das Resümee insgesamt aus?
Also das letzte Jahr an sich war eigentlich wirklich gut für das, wie ich spielen habe müssen. Ich habe jedes Match mit Schmerzmittel gespielt, weil ich ohne Schmerzen, also ich war nie ohne Schmerzen, keinen einzigen Tag. Und von dem her, ja, mein einziges Ziel war, dass ich die Top 200 halte, damit ich Australien spielen kann heuer. Mhm. Das habe ich geschafft. Dann habe ich nochmal im Oktober einen kleinen Eingriff gehabt. War nochmal 3-4 Wochen raus.
Kleiner Eingriff heißt was? Was ist gewesen?
Das Knochenmarksödem. Okay. Da war eigentlich so eine Korrektur vom Knochen. Mhm. Und ja, das erste Mal schmerzfrei war Ende November. Das erste Mal beim Training. Wow. Von dem her, ja, es war eine richtig lange Zeit. Aber jetzt umso glücklicher, dass das jetzt endlich vorbei ist, dass ich endlich schmerzfrei am Platz bin. Und von dem her war die letzte Saison eigentlich für das wirklich gut. Und ja, jetzt habe ich eine Top-Vorbereitung gehabt letztes Jahr. Und von dem her bin ich jetzt wirklich mal froh, dass ich spielen kann ohne Schmerzen und wieder mich wirklich aufs Tennis fokussieren kann.
Wie lief die Wintervorbereitung? Wie ist es bei dir angegangen?
Also ich habe mal angefangen mit Fitnesstraining bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Danach bin ich nach Deiskirchen, habe dort zwei Wochen trainiert, auch relativ viel mit Dominik. Mhm. Und danach zwei Wochen in Dubai, Vorbereitung. Das war wirklich, wirklich gut, also da hat es alles gegeben, was brauchst, super Wetter. Und dann schon direkt, ja, zu Weihnachten nach Australien.
Jetzt hast du schon gesagt, also Titel gehabt, zum ersten Mal schmerzfrei wieder gespielt. Was war das für ein Gefühl? Also ich stelle mir das mal so vor, ich muss jedes Match mehr oder auch für ein Training vorher ein bisschen was einschmeißen, damit ich überhaupt richtig spielen kann. Und jetzt läuft es zum ersten Mal wieder frei. Wie kann man dieses Gefühl vielleicht auch beschreiben und die Umstellung davon auch wieder?
Ja, ich glaube, dass sich das viele gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man 1,5 Jahre durchgehend mit Schmerzen spielt, trainiert und oder generell wurscht, ob man jetzt Sport macht oder nicht. Ich habe durchgehend Schmerzen gehabt beim Gehen, beim Aufstehen, am Abend. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Und von dem her, teilweise war das dann schon normal. Also ja. Es hat sich schon so ins System eingebracht, dass ich eben Schmerzen habe. Und dann, wie das erste Mal wirklich schmerzfrei war am Platz, weil ich wirklich wieder voll laufen können, ohne nachzudenken. Also es war wirklich ein befreiendes Gefühl. Also das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt und das war wirklich einmal wieder, oha, jetzt kann ich ganz normal wieder einen Sprint nach vorn machen, rausgrätschen auf die Rückhand. Also das war echt ein befreiendes Gefühl. Ja.
Wie nah war es vielleicht, wo du auch mal gesagt hast, oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das wird nichts mehr mit dem Tennis vielleicht?
Also ich habe mich schon damit abgefunden, ja, dass ich eventuell sage, ich kann nie wieder schmerzfrei spielen, weil das doch mit dem Knochenmarksystem, wenn man nie weiß, wie lange es dauert, wie das bleibt, und dann habe ich auch noch Probleme gehabt mit der Achillessehne danach. Also ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden, ja, vielleicht, dass ich nie wieder wirklich ohne Schmerzen spielen kann, aber jetzt Gott sei Dank, ja, also ich habe nur immer hin und wieder leicht Schmerzen, also nicht am Platz, aber außerhalb, weil die Achillessehne ein bisschen beleidigt ist. Aber am Platz bin ich schmerzfrei und von dem her bin ich jetzt mega happy.
Deshalb, wie ist das? Was stellt man sich jetzt noch so vor? Was sind jetzt so die nächsten Zielsetzungen, die man jetzt noch erreichen will? Viele schaffen es ja auch, ist mir so aufgefallen, so in dem Alter, Mitte, Ende 20, fangen die an, tatsächlich noch ihr bestes Tennis zu spielen.
Ja, also für mich, das Ziel ist ganz klar, die Top 100 einmal erreichen. Da glaube ich auch, dass ich letztes Jahr einen guten Schritt gemacht habe, weil die Verletzungen haben mir da wirklich geholfen. Und also ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt. Also ich bin davon überzeugt, vor allem wenn ich schmerzfrei bleibe, wenn mein Körper durchhaltet und die Saison wirklich voll spielen kann, dass ich am Ende des Jahres zweistellig bin. Davon bin ich selber überzeugt, muss man auch überzeugt sein, weil ansonsten braucht man ja gar nicht spielen. Aber ja, das ist einmal das größte Ziel für mich. Und gleich dahinter, dass ich schmerzfrei bleibe, dass mein Körper eine Saison einmal durchhaltet ohne gröbere Probleme. Und für das schaue ich, dass ich wirklich gut trainiere. Ich habe einen Fitnesstrainer, der wirklich schaut, dass mein Körper da gut vorbereitet ist, dass das alles passt. Und von dem her, das sind die zwei größten Ziele heuer.
Hat sich da was verändert im puncto Trainerstab? Weil du sagst, Fitnesstrainer ist etwas, was jetzt neu ins Team gekommen ist.
Genau, ja. Also ein Fitnesstrainer ist jetzt, der heißt Georg. Im Nachnamen weiß ich jetzt nicht genau, es ist, glaube ich, ein bisschen polnischer Name.
Okay.
Und der ist wirklich gut. Also der macht die ganzen Ausbildungen in Österreich.
Okay. Wie habt ihr euch gefunden? Oder?
Der Stefan Rettl, mein Touring-Coach, mit dem ich auf Turniere reise, der arbeitet bei ihm, unter anderem in seiner Akademie. Und so sind wir in Kontakt gekommen und der hat jetzt das Fitnesstraining für mich übernommen. Und der macht auch die Pläne, was ich bei den Turnieren machen soll und auch einmal rausnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt viele Turniere gespielt habe hintereinander, einmal ein, zwei Wochen rausnehmen, wieder eine Woche mehr Fitness, dann wieder Tennis und dann wieder auf die Turniere gehen. Und ja, das hat sich geändert. Ansonsten vom Training her, ich bin noch immer beim Wolfgang-Team. Das passt super, bin ich sehr zufrieden. Der Stefan Rettl, der Touring-Coach, mit dem ich auf Turniere reise.
Der jetzt aber nicht hier ist, oder?
Nein, der ist jetzt nicht hier, der war die letzten fünf Wochen mit mir unterwegs. Jetzt bin ich wieder ein paar Turniere alleine, dann kommt er wieder mit. Das ist, glaube ich, eine gute Mischung, wenn man hin und wieder alleine auf Turnier ist. Und ja, das mit dem Fitnesstrainer hat sich geändert und ansonsten ist alles beim Alten.
Wir haben in Madrid auch das Thema angesprochen, Challenger-Turniere, und dass es so ein bisschen vernachlässigt wird. Jetzt gab es ein bisschen ein Upgrade. Wie siehst du die neue Situation auf der Ebene?
Also ich find das gut, vor allem weil es weit mehr 100 an 125er gibt. Es ist erstens von den Punkten her besser. Ich glaube, dass es das trotzdem ein bisschen ausgleicht, weil es war ja relativ schwierig, nach vorn zu kommen wegen die 80er, weil du so viele Punkte brauchst. Jetzt mit den 100 und 125er kriegst du natürlich mehr Punkte, aber ich glaube, dass es das trotzdem ein bisschen einpendelt, dass man trotzdem seine Turniere gewinnen muss und so weiter. Aber es ist halt vom Preisgeld her super. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich plane jetzt eine 3-Wochen-Reise und da ist ein 125er, 100er und 100er, dann ist es natürlich gleich einmal vom Preisgeld her einfacher mit Trainer mitnehmen und so weiter, dass man nicht so viel nachdenken muss, wenn es jetzt einmal schlecht läuft. Also ich finde echt gut.
Und auch scheint es sich so ein bisschen seit Covid zu etabliert zu haben, dass es mehrere Turniere an einem Standort gibt. Ne? Also jetzt ja auch hier in 4 Wochen 3 Turniere in Tenerife. Ja. Weiß nicht, wie viele du davon spielen wirst, aber ist das etwas, was du auch gut findest? Oder sagst du, naja, also irgendwie gibt es dann auch so eine Art Koller, wenn man dann 3 Wochen an irgendeinem Platz ist?
Nein, also das finde ich gut, wenn man sowas macht, weil es ist erstens viel weniger Reisestress. Wenn die Bedingungen passen, dann kann man gleich da bleiben. Und also wenn es 3 Wochen hintereinander sind und da ist Training machen, also von dem her, das finde ich schon gut, weil, wie gesagt, einfach vom Reisestress und allem, das viel einfacher ist, wenn man das machen will. Also das finde ich, find ich echt gut, wenn sowas immer wieder eingestellt wird.
Hast du schon einen Fahrplan für die nächsten Wochen?
Ja, also ich werde spielen jetzt hier Teneriffa, Quimper und Koblenz. Und danach werde ich 3 Wochen Bahrain, Indien spielen.
Ah, okay. Super. Ich wünsche erstmal viel Erfolg hier und
danke.
Sehen uns bestimmt noch.
Danke.
Klar, Sebastian.
Merci. Danke.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Sebastian Ofner, ich hatte ihn 2-mal gesehen bei den Australian Open. Einmal gegen Felipe Melerini Alves, da hat er jetzt klar in 2 Sätzen gewonnen. Und dann gegen Laurent Lulocoli, habe ich mir das auch angeguckt. Und was er sagte, das Spiel ist so ein bisschen gegen ihn gerannt, wie der Österreicher sagt. Und das kann ich bestätigen. Da hat er in einigen Situationen ein bisschen Pech gehabt. Und Lulocoli konnte dann dieses Match gewinnen. Deswegen ist Ofner in der 3. Quali-Runde ausgeschieden und wurde auch nicht als Lucky Loser oder bekam keinen Lucky Loser-Platz. Und ja, Ofner, es ist ja schon sehr, sehr gut zu hören, dass er einfach mal verletzungsfrei ist.
Ja, glaube ich, nicht nur verletzungsfrei. Bei ihm ging es, das hat er, glaube ich, in dem Interview auch mehrfach erwähnt. Es geht wirklich um den Fall, dass er schmerzfrei ist. Mhm. Ne? Also er hat ja tatsächlich gespielt, du hast das Interview in Madrid erwähnt, das wir geführt haben im Frühjahr letzten Jahres. Und er hat gesagt, also er hat ja bis November 2022 im Endeffekt nur mit Schmerzmitteln spielen können. Und das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Geschichte, also wie ich finde. Und wenn man dann zum ersten Mal Dezember, Januar dann zum ersten Mal auf dem Platz ist und man sagt, oh, ich muss mir vorher nicht irgendwas einschmeißen, um da irgendwie hier mal gegen den Ball schlagen zu können. Das ist, glaube ich, schon etwas, was so ein richtig befreiendes Gefühl ist. Das hat man ihm angemerkt. Und deshalb muss man seine Karriere, kann man eigentlich nicht wirklich bewerten, denn er hatte viele Verletzungen, er hatte immer wieder dieses Handicap und er ist eigentlich ja noch ein junger Spieler, ne? 26 Jahre alt und kommt jetzt eigentlich in das Alter, wo viele Akteure heutzutage ja auch anfangen, ihr tatsächlich bestes Tennis abzurufen und vielleicht eben auch eine beste Platzierung hier zu erreichen. Und deshalb glaube ich, er wird den Sprung in die Top 100 schaffen, immer unter der Voraussetzung, dass er eben verletzungsfrei bleibt. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, hat er in Quimper jetzt Challenger gespielt und hat dort in der 2. Runde gegen Otto Virtanen aufgeben müssen. Ich habe es leider nicht verfolgt, was passiert ist, aber jetzt retired. Und ich hoffe mal, dass es nicht irgendetwas ist, was da sich jetzt wieder nachhaltig negativ auswirken wird.
Ja, das wäre in der Tat gut, wenn Ofner dort dann halbwegs gesund bleibt und halbwegs schmerzfrei in den nächsten Jahren bleibt. Hat in der 1. Runde in Quimper gegen Matteo Arnaldi gewonnen in 3 Sätzen und dann musste er, wie du es gesagt hast, gegen Otto Virtanen dann aufgeben. Sebastian Ofner, also eine Geschichte, die wir in diesem Jahr dann auch mal so ein bisschen beobachten sollten. Er ist hier ins Finale gekommen, hat dort gegen Alexander Schewtschenko verloren mit 5-7 und 2-6, hat aber ein richtig gutes Turnier insgesamt gespielt. Unter anderem hat er im Halbfinale den Ungarn Máté Vajkus besiegt. Und Máté Vajkus ist ein ganz, ganz interessanter Name, weil der gehörte 2015, 2016 zu den besten Junioren der Welt. Und dann war er dann auch von Verletzungen geplagt und konnte nie so richtig den Übergang in die Herrenwelt schaffen. Und Máté Vajkus versucht es jetzt wieder und versucht dann jetzt auch nach oben zu kommen. Und er ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler und Rechtshänder und ist jetzt im Moment auf der besten Platzierung seiner Karriere, ungefähr um 240. Und auch Máté Vajkus war im Interview, das ist jetzt auf Englisch geführt worden, aber es ist durchaus sehr interessant, was er zu erzählen hat. Das Interview, das hört ihr hier.
So first of all, congratulations. Strong match out there against a strong opponent. What was the key to success today?
To be honest, I was focusing more on the backhand because I knew that his forehand is much better than the backhand, so I could win the rallies backhand cross. So my plan was to move him on the backhand, and when the court was open, I just went for the forehand cross to his forehand, so I could move him really well on the court. I feel like my serves were really working. He couldn't attack my second serves especially, so that was my really, really strong game overall the match. And of course, if I see something that I can put in the game, I just feel I can go for it, and most of the time it worked. So yeah, I'm really good at the improvisation game. So he was not feeling his best. I think he was not playing 100%, but he's top 100. He's close to top 100. He's overall a very good player. He plays every week. He's there. He competes at the highest levels of tennis. And yeah, it's a big win for me. But I'm expecting more from myself. Normally I can be better than this. I think I was already at a very high level when I was junior, but I got injured. I stopped for like 3-4 years. Now I'm trying to find my game. I'm still don't feel like I play my best at the moment, but I'm getting closer. I'm getting better every match. I feel like my depth on the court, my depth on the court is getting better. In the first two rounds of the qualification, I was missing every second ball, long like 2-3 meters, and I was hitting inside the tee. So now I'm starting to feel more comfortable on the court. I'm doing less mistakes, longer balls, longer rallies. So that's it. Hopefully tomorrow is going to be even better.
It's your fifth win now here in Tenerife. What do you think about the spot and about the tournament here in general?
Well, it's a really beautiful club. I love tennis, and especially when the courts are at a great atmosphere, a beautiful view. It just makes it even more beautiful. And yeah, the people are really nice over here. Very good organization, very good hotel, very nice beach. So yeah, overall, I love the tournament. For me, it helps if the tournament is much nicer, much more beautiful. It just makes you more motivated. And I was, especially in Portugal, indoors, you know, it's depressing, you know. And now here I feel myself.
So. Is it your first time on the Canary Islands?
Yeah, it is.
Do you know it?
It is the first time, and also first outdoor tournament. Mm-hmm. So yeah.
You mentioned your junior's career. You were a pretty good junior, and you mentioned the injury. You were on a career high at seniors level as well, I think in 2018, right? So can you tell us a bit what happened since then, and what was about the injury?
I was on and off playing because my shoulder was injured. It was the rotator cuff that was inflamed for 3-4 years. And also I had wrist surgery and also many more smaller injuries. So I was playing 2 months, then I stopped for 3 months. So I played like 10 to 12 tournaments every year. And you know, 16 tournament counts, and it's hard to be your best when you don't even play 16 tournaments. So my plan is to play 25 tournaments this year, so I can see my potential and see how far I can go.
So it's more or less to play an entire season is one of your goals.
Yeah, that's why I decided not to get into Australian Open and not to try. I was very close. I was 260 or 270, so one good result, and I was close to get in. But I decided to do a bigger preseason. I was doing 12-week preseason of workout fitness, and now
were staying in Hungary, or
yeah, I'm doing it in Hungary. I got a new fitness coach, new gym. New physiotherapist, everything is new, so I think that's also motivating. So yeah, I think that's a big key now, that I can play every day like I'm fresh.
What about your practice situation in general? And do you have kind of a touring coach with who can join you?
Myself. I'm traveling myself for 1.5 year. I get no help from Federation. Okay, I get a lot of help because I can use the facility, I can use the coaches over there.
Okay. Is it in Budapest?
It's in Budapest, okay. So I'm not angry on the Federation that they're not helping. They're doing their best. They're doing a good job, but I'm paying everything for myself. I travel alone.
Last year, you also had some decent results on the Challenger Tour. What are the parts that are still missing to get this one step closer to, maybe first of all, winning a Challenger title?
Yeah, definitely. You know, when you're getting into quarterfinals, there there is the point where you need to be 200% focused, 200% on the court, because there is the big jump on the points, on the ranking. So yeah, the big step for me is to play at least a final or win a challenger. I've been in a challenger final in Italy when I was at my best, 2019-18. So yeah, I'm trying my best to get it now. It's a 100, challenger 100, so it's also harder, more better players, but I'm really happy that I'm in the semifinal now.
There were some improvements this year at challenger level for the players in terms of prize money, in terms of ranking points. How satisfied are you with the changes?
It's kind of tricky because you know, you only see that they upgraded the prize money by 20 to 30%, but it's also because they added more challengers, so that's why. But I saw that they raised the prize money on the on the beginning of the tournaments. Like if you lose first, second round, then you get more. I mean, it's really nice because if you lose first round, then you're not that angry or not that depressed. You know, like you can afford the ticket at least that that you bought. So yeah, it's really nice. I like the idea about it.
And what are your goals? Maybe also in terms of ranking positions for this year.
I don't want to raise it to really high, but my expectations are very big right now, very high. I'm trying to get 200, close to 100 by the end of the year. But my biggest goal is not to get injured, to be healthy, stay healthy, compete at the highest level every week or every second week. And yeah, basically that's it. I'm going to give my 100% every time I'm in the match.
And probably getting into the main draws of the slams.
That's it, yeah. But first, I want to play the Roland Garros. So that's my first step, first goal to get into qualification of Roland Garros, because I'm losing like 120 points in the first few weeks of the clay season. But I'm much better than clay. So I'm really positive that I'm going to get it back.
Thank you very much. Thank
you.
All the best.
Thank you.
Valkos hatte auch noch während des Interviews erzählt, das hört ihr jetzt nicht im Interview, dass er hier in dieser Woche dann auch sehr viel feiern gegangen ist und dann das Halbfinale zu erreichen, ist nicht so schlecht.
Ja, das war eine sehr witzige Geschichte. Er hatte mich gesagt, dass eben ein Bekannter von ihm in Tenerife besucht hat. Und ich habe zuerst gedacht, naja, ist eine gute Geschichte, ist doch schön, wenn jemand da ist und wenn ich alleine auf der Tour war, weil Trainer und so weiter war nicht mit dabei. Und er hat gesagt, eigentlich ist das gar nicht gut, weil der will ständig entertained werden von mir. Ne? Also der sagt, oh, und hier gibt es einen guten Club noch und da müssen wir heute Abend hingehen. Und da habe ich gehört, ist ein toller Strand, da können wir vielleicht noch eine Runde schwimmen gehen. Also er war mehr oder weniger, wenn er nicht auf dem Platz war, komplett irgendwie damit beschäftigt, den Reiseleiter hier für seinen Spezel zu spielen. Und er hat das natürlich mit Humor genommen, aber er hat gesagt, eigentlich kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren. Aber naja, vielleicht ganz gutes Erfolgskonzept für die Zukunft, denn immerhin ist er ja relativ weit gekommen, Qualifikationen durchgespielt und ja, insgesamt glaube ich ein sehr gutes Ergebnis in Tenerife am Ende erreichen können.
2016 war er bei den Australian Open beim Junioren-Einzel an 1 gesetzt damals. Er war die Nummer 1 der Weltrangliste den Junioren 2016. Da sind solche Namen dabei gewesen, wie zum Beispiel auch Alexei Popperin, Alex de Minaur war bei diesem Turnier damals dabei. Stefanos Tsitsipas hatte im Viertelfinale gegen Alex de Minaur verloren. Also da waren wirklich richtig gute Namen dabei. Miomir Kecmanovic, Leute, die es geschafft haben, also jetzt unter die Top 50 zu kommen. Das Turnier hat damals aus Australien Oliver Anderson gewonnen. Der hat den Durchbruch nicht geschafft und ist dann auch gesperrt worden wegen Spielmanipulation, habe ich gerade nachgelesen. Aber es war 2016 war er wirklich der Top-Junior und dann hat er diesen Übergang nicht geschafft, auch wegen dieser Verletzung. Und da bin ich extrem gespannt. Er spielt jetzt in dieser Woche dann auch Davis Cup für die Ungarn, aber da spielt auch Marton Fucsovics mit und Zsombor Piros. Also die Ungarn haben inzwischen sogar so ein bisschen Auswahl auf der Einzelposition und bin gespannt, ob er dann wird Einzel spielen können oder ob er vielleicht sogar nur fürs Doppel vorgesehen ist. Aber auf jeden Fall, Mate Valkos, der war schon einer, dem man eine große Zukunft damals vorausgesagt hat.
Ja, und auch hier ist die Messe noch nicht gelesen, um es mal so zu sagen. 24 Jahre alt. Also ja, da ist es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und ja, aber da sieht man auch wieder, und wir haben die Diskussion ja bei vielen, vielen Tennisspielern. Er steht und fällt immer wieder mit der körperlichen Verfassung am Ende der Spieler. Ne? Also bin ich verletzungsfrei, das ist überhaupt die Basis, eine wirklich erfolgreiche Karriere. langfristig durchzuführen, bin ich es nicht, dann werde ich immer mal wieder Rückschläge erleiden und das ist dann ja auch irgendwann mal so eine psychische Komponente, inwieweit ich das dann auch tatsächlich auch wirklich verkrafte. Viele sagen dann vielleicht auch irgendwann mal, jetzt habe ich keine Lust mehr, habe mich 5-mal zurückgekämpft, jetzt ein 6. Mal schaffe ich dann vielleicht auch nicht mehr, auch wenn ich es vielleicht körperlich schaffen würde. Und das ist, da ist dann, bei jedem ist es natürlich ein bisschen anders, aber auch hier unter der Voraussetzung, dass er jetzt eben mal längere Zeit verletzungsfrei spielen kann, bin ich sehr gespannt auf seine Entwicklung.
Ich drücke da wirklich die Daumen, weil das wäre eine ganz wichtige Geschichte, dass jemand wie Mart Valkusch, der damals zu den besten Junioren gehörte, dass er sich hier durchbeißen kann. Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner. Was ist dein nächstes Ziel? Hast du schon ein nächstes Ziel?
Ja, es geht nach Koblenz.
Ah.
Ich bin ab Freitag tatsächlich in Koblenz und da werde ich bestimmt auch die eine oder andere Stimme, denke ich mal, wieder mitbringen können. Also es beginnt ja nun auch wiederum, es ist ja das Comeback der Koblenz Open, die in dieser Woche stattfinden. Auch dort gab es ja eine kleine Pause, jetzt mit einem neuen Veranstalter. Und da werde ich einen Besuch abstatten und dann werden wir sehen, wie die Challenger-Tour-Serie in Deutschland gestartet ist.
Mit einem sehr hohen Preisgeld, 118.000 Euro wird es dort geben. Es gibt ja die neue Klassifizierung der Challenger-Turniere und da sind sehr, sehr viele deutsche Spieler dann auch am Start, natürlich, weil wir haben hier schon so häufig darüber gesprochen, dass die deutschen Spieler Spielmöglichkeiten brauchen und es sind sehr viele deutsche Spieler am Start und ja, vielleicht gibt es nächste Woche dann schon wieder eine neue Challenger-Corner. Mal gucken. Das war's, wie gesagt, mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und bei Spotify. Und auf Twitter bzw. auf Instagram gibt's dann jetzt auch immer die Infos bei der Challenger Corner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.